Happy Shooting Folge 883. Spitze, hohe Geigen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von...
von Krisu.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag, lieber Chris. Moin.
Guten Abend.
Wie schaut's aus? Guten Abend, guten Tag, wann immer ihr uns zuhört.
Oh, wie schaut's aus? Es ist Dienstag. Es ist...
nach Dienstag.
Komisches Wetter, es ist so wie immer halt.
Ich wollte so gern raus, hat's geschüttet.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So ist das.
Nee, ist auch komisch hier. Also irgendwie, frag mich nicht. Es ist seltsam.
Also ich wäre natürlich auch bei stärkstem Regen gerne rausgegangen, wenn das mein Teleobjektiv gewesen wäre, weil das müsste es wasserdicht sein.
Ach so, du hast ja noch das...
Ja.
willst du mit dem fremden, mit dem geliehenen Objektiv jetzt testen, ob da Wasser reinkommt? Ich würde das nicht tun.
Deswegen habe ich es ja nicht gemacht. Deswegen sage ich ja, ich wäre ja bei Wind und Wetter selbstverständlich rausgegangen. Natürlich. Was macht mir denn Wetter aus? Ich bitte dich.
Du bist ja nicht aus Zucker.
Da hätte ich doch einfach einen dicken Mantel drüber geworfen. Aber ich konnte ja nicht, weil das ist ja nicht mein Objektiv und das will ich ja nicht kaputt machen.
Ja, ich muss sagen, natürlich Wetter, war mit Moni am Sonntag, haben wir so eine Spazierwanderung gemacht, so irgendwie 12, 13 Kilometer durch Wald und über Stock und Stein und so, das machen wir öfters mal sonntags und es war dunstig, neblig und es war geil, visuell war es super. Ne? Also bei schlechtem Wetter rausgehen, macht die besseren Fotos. Es ist immer so. Es ist einfach, also ja, gerade wenn du so in Gehölzen unterwegs bist und dann der Nebel sich dann
geil.
Das hatten wir ja schon ein paar Mal den Hintergrund dann ein bisschen entschärft und so. Das ist schon geil. Und da nimmt man dann auch gerne mal in Kauf, dass es ein bisschen feuchter in der Luft ist und so.
Wir hatten es ja tatsächlich mal schon Jahre her, als wir hier einen Nordheim-Workshop gemacht haben. Da sind wir tatsächlich zu Fuß in den Wald gegangen, zu so einem Aussichtsturm. Und da war es tatsächlich auch dienstlich.
Kalt.
Ja, es war kalt. War noch früh am Morgen, der Nebel hing im Wald. Aber Wahnsinn, also ganz, ganz geile Bilder.
Und in die Jackentasche gehört halt das hier als Accessoire.
Für die Hörer muss
ich
jetzt beschreiben.
Ja, ich erkläre es ja gerade. Lass mich doch mal erklären. Ein Mikrofasertuch. Und zwar so ein ganz normales, was man auch als Küchenlappen verwendet. Und damit kannst du auch mal ein bisschen Regen von der Kamera wischen oder so.
Ja, klar.
Das ist alles, was man braucht. Wenn es wirklich schüttet, da stellt man sich unter oder man legt das oben auf die Kamera drauf.
Ganz aber ich kann ja nicht mit einem fremden Objektiv da rausgehen. Das kann ich doch nicht machen. Selbstverständlich sofort.
Sonst selbstverständlich faule Ausrede. Du bist doch auf dem
Nein.
Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und ihr findet uns auf happyshooting.de und auf allen Plattformen. So YouTube, Twitch und natürlich da, wo ihr eure Podcasts hört, jede Woche. Heute ist wieder Dienstag und zwar der 28. Januar 2025. Und wir haben heute wieder einen bunten Strauß toller Themen dabei und wir fangen wieder vorne an und zwar da, wo ihr uns Fragen stellt beziehungsweise Feedback und Inputs gebt. Das leitet gleich in die in den ersten Follow-up rein, weil wir haben letzte Woche so ein bisschen über Luftbilder geredet und zwar im Kontext von Los Angeles. Da wüten Feuer und zwar aktuell immer noch. Das sind aktuell, glaube ich, noch 7 Feuer, die da brennen, verschiedene. Und da hatte ich die Luftbilder oder Satellitenbilder mit den Luftbildern von Dresden verglichen. Und das hat uns sofort ein Feedback eingebracht von Martin. Der fand das nicht so toll. Ich lese es jetzt nicht im Wortlaut vor. Er hat auch dazu geschrieben, das müssen wir nicht veröffentlichen. Er wollte ja nur loswerden. Weil ich diesen Vergleich gezogen habe, das ist natürlich kein echter, zulässiger Vergleich inhaltlich. Weil in Los Angeles ist eine Menge niedergebrannt. Es sind auch irgendwie knapp 30 Leute gestorben in Los Angeles durch die Feuer. die Bombardierung von Dresden hat mindestens 25.000 Leute umgebracht. Also das ist einfach, es ist nicht zulässig, sowas zu vergleichen. Das eine ist ein Naturereignis oder eine Naturkatastrophe und das andere ist ein Krieg, wo Menschen andere Menschen absichtlich bombardieren und umbringen. Also nochmal, das war nur ein visueller Vergleich. Da ging es einfach um die Ähnlichkeiten zwischen den Luftaufnahmen. Inhaltlich ist das natürlich was komplett anderes. Aber trotzdem hat es natürlich einen Impact auf die kreative Branche. Und zwar nicht nur Hollywood, sondern auch auf viele Menschen, die fotografieren. Und da hat es ganz besonders im Bereich von Los Angeles erwischt. Und zwar Altadena. Das ist ein Stadtteil oder eine Gegend dort, das nicht, also der eine Bereich dort, der brennt, ist Palisades oder Pacific Palisades. Das ist die Gegend, wo viel, ja, wo viel Hollywood wohnt, aber eben nicht nur Stars, sondern auch Leute, die schneiden und Soundmenschen und Kameraleute und so weiter. Auch eine Menge Servicepersonal darum, die jetzt alle dort quasi keinen Job mehr haben und möglicherweise auch kein Haus mehr haben, weil die da auch in der Gegend gewohnt haben. Das ist einer der Impacts. Aber Altadena, die andere Gegend, da war dieses sogenannte, oder da ist noch dieses sogenannte Eaton Fire. Und in Altadena wohnen auch eine ganze Menge Kreative. Und auch dort sind halt, ich habe das Letzte, was ich gelesen habe, sind 9000 Gebäude abgebrannt. 9000, das ist richtig viel. Dort in der Gegend hat es 17 Tote gegeben. Und einer, den es zumindest vom Haus her erwischt hat, war Ibarinex Perello, der vielleicht den einen oder anderen die Tips from the Top Floor gehört haben, bekannt ist. Der ist Fotograf in Los Angeles, der ist auch ein früher Fotopodcaster, darüber habe ich ihn kennengelernt, dessen Podcast heißt The Candid Frame. Ja, und der hat kürzlich eine neue Podcast-Episode rausgehauen, weil er quasi alles in diesem Feuer verloren hat. Also er und seine Familie sind rausgekommen, rechtzeitig, aber relativ knapp. Die waren wohl die Letzten aus der Gegend, die dann noch mal schnell eben los mussten. Sein komplettes Equipment ist kaputt gegangen, wobei das natürlich noch das Einfachste ist, das zu ersetzen. Also Kamera, pfeift drauf, wenn du das überlebst. Aber der wohnt jetzt im Hotel, hat kein Haus mehr, hat sich das hart erarbeitet. Jetzt hoffe ich mal, dass seine Versicherung das irgendwie übernimmt, aber das ist im Moment auch ein Thema. Die Versicherungen, die versuchen natürlich jetzt, also ich glaube, die eine Versicherung, die da überhaupt noch versichert in der Gegend, die hat jetzt halt deutlich mehr auszuzahlen, als sie gedacht haben. Das übersteigt einfach alles Mögliche. Und die versuchen natürlich jetzt an vielen Ecken, sich da irgendwie rauszuwinden. Also es ist tatsächlich ein Thema. Und dazu habe ich jetzt letzten Samstag, ich glaube Sonntag haben wir es released, neue The Future of Photography aufgenommen. Und zwar mit Jeremiah Cechik, unser Mitpodcaster, der ja selber aus Hollywood-Regisseur ist und der auch Glück hatte, dass ihm da nichts passiert ist oder seinem Haus. Der wohnt nämlich so um die 10 Kilometer von diesem Palisades Fire entfernt. Und nachdem das jetzt irgendwie doch schon jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wann ging das los, 7. Januar oder so, ging diese Feuer los und er war dann erstmal ziemlich busy mit allem Möglichen, weil hier brennt's. Haben wir jetzt am Samstag mit ihm geredet und er hat einfach mal erzählt, was da so alles, also erstmal wie er das selber erlebt, weil er ist halt selbst in diesem Palisades-Bereich groß geworden, also hat beziehungsweise hat da lange gewohnt, hat seine Kinder dort aufgezogen. Seine besten Freunde wohnen da oben in der Gegend irgendwo oder beziehungsweise jetzt halt nicht mehr, weil ganz viele davon halt Haus und Hof verloren haben. Er selber wohnt in der Venice-Gegend, das ist am Wasser, das ist in der Nähe vom Los Angeles Airport Und sagt er, ja, wir haben alles abgedichtet, wir haben Filteranlagen und wir haben einfach richtig Schwein gehabt, dass das nicht bis hier runtergekommen ist. Mhm. Und brennt immer noch. Also es ist richtig was los, aber nochmal, ne, das, also ein Krieg, wo man ganz bewusst Bomben auf Menschen wirft, das ist natürlich was komplett anderes. Ja, wir verlinken mal die Candid Frame Episode von Ibernex Perello und die Future of Photography Episode, die ich mit Jeremiah und Adrian am Sonntag aufgenommen habe.
Mhm. In den Sehr gerne.
Und ja, es brennt immer noch. Ja, also ist noch nicht rum. Ja, das sind diese Santa Ana Winds, das sind Winde, die von Santa Ana her kommen, also sprich, die kommen da irgendwie über die Hügel und die sind immer stark und wenn da halt, und die sind diesmal richtig stark, wir reden da von irgendwie 100 Meilen pro Stunde teilweise, also 160 km/h Winde, das ist Orkan und da reicht ein Funke, ne? Da kannst du dein Haus nicht mehr retten, wenn so eine Feuerwalze mal ankommt mit so viel Sauerstoff. Na gut.
So funktionieren leider Feuer. Ne? So ab einer gewissen Größe pustest du sie nicht aus, sondern Husten facht sie an.
Genau. Gut, dann haben wir noch kurz zwei Updates. Bevor wir dann in die News einsteigen. Das eine ist wieder ein kurzer Workshop-Update. Der gehört ja an den Anfang. Seewerkstatt noch 2 Plätze frei. Also wird voll. Analog-Einstieg im April hier in der Villa mit Moni und Mia sind noch 3 Plätze frei. Und Großformat Oktober in der Villa im Herbst ist noch 1 Platz frei. Mhm. Also auch der füllt sich langsam. So, dann haben wir zur letzten Folge, das ist heute der Klassiker, letzte Folge haben wir ja unter anderem über David Lynch geredet, beziehungsweise über dessen Cameo in diesem einen Film. Ne? Das hat auch unserer Sendung ja den Titel gegeben. Also diese, wie war der Titel?
Die Geschichte mit dem Horizont.
Boring as Shit war der Titel. Mhm. Und natürlich habe ich da das Video eingespielt, das Stückchen Schnipselchen. Mhm. Und natürlich hat uns das einen Content-ID-Claim gebracht. Das heißt, YouTube hat mal wieder gesagt, böse, geht nicht. Und zwar nicht in der Form, dass dann sagt, na gut, dann gehen die Werbeeinnahmen für dieses Video. Es gibt keine Werbeeinnahmen für dieses Video. Dann an den Content-Inhaber. Nein, 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 sondern dieses Video ist geblockt in folgenden Ländern. Und da hast du eine riesen Liste gehabt. Da war zwar Deutschland nicht mit drauf, aber ich glaube 30 Länder oder so. Dann habe ich entschieden, dann schnippeln wir es raus. Das kann man automatisch rausschnippeln lassen. Das heißt, dieses Segment im Video ist ein bisschen, ja, also ich spiele es an und dann lachen wir plötzlich drüber und das eigentliche Segment fehlt halt. Ja, und das ist bescheuert. Wer das also auf Video schaut, dann folgt einfach an der Stelle kurz dem Link, schaut es euch da an der Originalquelle an, weil das Verlinken ist natürlich kein Problem. Und dann könnt ihr weiter gucken. Tja.
Keine Ahnung, wie andere das schaffen, auf YouTube so Rezensionen über Filme und solche Ausschnitte einzublenden und dann keinen Block zu kriegen. Ich verstehe es nicht.
Das ist dann wieder irgendwie fair use und das musst du aber verargumentieren und dann musst du den Claim wieder anfechten und das ist aber so ein langes Hin und Her, dass dann so ein Video teilweise eine Woche oder länger nicht online geht, weil
ja, das Video ist jetzt nicht unser Geschäftsmodell. Also
schnipp, aber wir verdienen eh nichts an den Dingern, also insofern.
Alles gut.
Naja. So, jetzt aber zu den News. Wir haben News.
Yes. Wir haben News. Panasonic hat Firmware-Updates gebracht für verschiedene Kameras. Darunter die S5, die Mark II und Mark IIX, die GH7 und die G9 Mark II. Und interessant fand ich da ein Feature, nämlich das sogenannte Hybrid-Zoom bzw. Crop-Zoom. Bezieht sich erstmal hauptsächlich auf Videofunktionalität. Und was macht die Kamera da? Sie kombiniert beim Zoomen am Objektiv, beim Hybrid-Zoom, den Zoom vom Objektiv, also den tatsächlichen analogen Zoom, mit einem digitalen Zoom auf dem Sensor. Und zwar ohne Auflösungsverluste. Das heißt, wenn du ein Video drehst mit 4K-Auflösung, dann bekommst du etwa einen Faktor 1,6 mehr Bildwinkel, weil du näher reinzoomen kannst. Es wird einfach auf dem Sensor eine kleinere Fläche für das Video genutzt, weil der Sensor hat halt eine 6K-Auflösung, aber du drehst ja nur 4K. Also normalerweise hast du einen Full-Sensor-Readout, also der ganze Sensor wird ausgelesen und dann runterskaliert auf 4K. Jetzt kannst du aber auch einen kleineren Ausschnitt von dem Sensor lesen und dann die 4K als volle Auflösung filmen, ohne Oversampling. Und dann hast du halt einen engeren Bildwinkel und kommst dafür näher ran, ohne dass du Auflösung verlierst. Und bei Full HD kommst du bis ungefähr Faktor 3 noch näher ran, weil einfach der Ausschnitt ja noch enger gezoomt werden kann, weil du brauchst ja nur deine Full HD-Auflösung. Die kannst du auch aus der Bildmitte nehmen vom Sensor. Und beim Hybrid-Zoom wird das halt irgendwie kombiniert, wenn du den Zoom betätigst vom Objektiv, dann, ich weiß nicht genau, wie das bei den Panasonics funktioniert, ob der Zoomring entkoppelt ist und sowieso mit einem Motor gezoomt wird und dann halt irgendwann umgeschaltet wird auf den digitalen Zoom, also auf den engeren Bildausschnitt auf dem Sensor. Oder ob das einfach der Zoom-Faktor von der Kamera ausgelesen wird und dann mit dem Sensor Croppen kombiniert wird, sodass du quasi schneller und dann weiter ranzoomst. Ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert. Die Variante davon ist der Crop-Zoom. Da wird halt ohne, dass du einen Zoom an deinem Objektiv machst, wahrscheinlich, was machst du, wenn du kein Zoom-Objektiv hast, dann kannst du am Kamera-Display eben den Crop wählen, also quasi einen engeren Sensor-Readout dir auswählen, sodass du einen digitalen Zoom hast ohne Auflösungsverlust.
Ganz kurz, der Jochen fragt, was Oversampling ist. Magst du das mal ganz kurz erklären?
Oversampling ist, wenn du zum Beispiel eine 4K-Aufnahme speicherst in der Kamera, also drehst mit 4K-Auflösung. Deine Kamera nimmt das Video aber intern in 6K auf, also in einer höheren Auflösung.
Also der Sensor kann 6K
und genau, es werden 6K ausgelesen. Aber von jedem Bild oder jedes Einzelbild wird auf 4K runtergerechnet, also quasi eine Verkleinerung. Und das ist halt Oversampling. Also du hast mit einer höheren Auflösung gefilmt, aber speicherst eine geringere Auflösung ab. Und das sorgt in der Regel für bessere Bilder. Also du hast da nicht so ein pixelgenaues Readout vom Sensor, sondern du hast halt größere Pixel. Beim Verkleinern werden die interpoliert miteinander verrechnet. Hast in der Regel einen besseren Schärfeeindruck bei Details und sieht einfach feiner aus, sieht sauberer aus. Deswegen macht man das sehr gerne. Interessant bei diesen Hybrid- und Crop-Zoom ist, dass die G9 Mark II nur den Crop-Zoom kann. Die kann den Hybrid-Zoom nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Und die GH7 wiederum kann weder das eine noch das andere. Das heißt, da bekommt ihr dieses Feature nicht. Bei den S5, also die Mark II und Mark IIX, geht der Hybrid-Zoom. Also keine Ahnung warum, ob da bei der G9 Mark II der Zoom nicht aus dem Objektiv in Echtzeit ausgelesen wird. Keine Ahnung, wie das funktioniert technisch, aber so heißt das dann halt leider nicht. Naja. Außerdem neue Funktionalitäten dabei. Der Autofokus wurde weiter überarbeitet. Da gibt es jetzt erweiterte Tracking-Modi für Flugzeuge, für Auto, für Motorrad und Teile davon. Es gibt eine MP4 und eine MP4-Lite-Kompatibilität. Ich nehme an, dass man da eine geringere Bitrate einstellen kann. Es gibt den sogenannten Open-Gate-Modus beim Videodrehen. Open-Gate heißt, dass eben nicht fix im Format 16:9 zum Beispiel gefilmt wird, sondern dass der komplette Sensor ausgelesen und gespeichert wird. Also das Format von dem kompletten Sensor gespeichert wird. Und dann kann man halt hinterher in der Videosoftware den Ausschnitt bestimmen und den Crop so einstellen, wie man haben möchte. So ein bisschen das, was ich bei der Micro Four Thirds, bei der Olympus so gerne mag. Die hat ja einen 4:3 Sensor und ich stelle die Kamera aber auf 3:2 ein. Und wenn ich dann die RAW-Fotos hinterher bearbeite, dann habe ich immer oben und unten noch so ein bisschen extra Pixel. Wenn man die Öhrchen vom Pferd dann angeschnitten hat, dann kann man das Bild nachträglich noch verschieben und dann tauchen plötzlich komplette Ohren auf. Ist ganz nett. Ja, und dann höre und staune, du kannst dir jetzt bis zu 3 Overlay-Rahmen einblenden lassen im Sucher und auf dem Display. In in wählbaren Farben. Es gibt dann eine Auswahl von Farben, die du wählen kannst. Und du kannst die Rahmen, also quasi Seitenverhältnisrahmen oder so etwas, kannst du auch noch verschieben, kannst du konfigurieren, wo du sie haben willst. Du kannst mehrere gleichzeitig sehen. Spannend, so ganz ohne Aufpreis, ist einfach.
Stimmt. Wer war das? Sony oder? Egal.
Es gab da verschiedenste Ansätze. Ja, fand ich irgendwie ganz nett. Also ein schönes Update. Das meiste betrifft halt Video. Also auch dieses Hybrid-Zoom und so weiter. Das kann man wohl auch für Fotografie benutzen. Ist halt nur witzlos, weil ich sag mal, das Bild zuschneiden könnt ihr auch hinterher in der Bildbearbeitung machen oder beim RAW entwickeln. Das muss man dann nicht in der Kamera tun. Da gewinnt man nichts. Ja, aber spannend. Scheint mir generell sowieso so zu sein, dass die Hersteller mehr und mehr sich auf die Videofunktionalitäten der eigentlichen Fotokameras stürzen. Nicht immer so, ich finde das nicht immer so toll, weil ich möchte nicht so viel Geld für Videofunktionen bezahlen, die ich gar nicht gebrauchen kann, aber so ist das halt.
So ist das halt. Es gibt neue Kameras.
Ja, und zwar was Analoges, nicht Analoges. Und zwar von Fujifilm. Die Instax White Evo ist vorgestellt worden. Instax ist ja eigentlich ein Analogformat, ein Sofortbildformat. Hatte ich ja hier also auch schon.
Nicht nur eigentlich, Instax ist ein Analogformat.
Ist ein Sofortbildformat, genau. Also ein Analogformat. Hatte ich ja hier berichtet, als ich über die Mini-Drucker berichtet hatte. Und die Instax White Evo bedient eben das Instax White Format. Das ist das größte Instax Format. Das ist schon echt beeindruckend, finde ich ganz gut. Und belichtet aber diesen Instax White Film nicht analog, sondern es ist eine Kamera mit einem digitalen Sensor und einem eingebauten Drucker-Belichter. Also es ist einfach nur eine Kombination von beiden. Soweit ganz praktisch. Ihr habt also die Fotos auch digital gespeichert, könnt ihr auch jederzeit nochmal drucken. Und andersrum könnt ihr die Kamera auch als reinen Drucker-Belichter benutzen, um eben vom Smartphone zum Beispiel Bilder dort ausgeben zu lassen auf einem Instax White. Was ich etwas merkwürdig finde, die technischen Daten auf der Webseite widersprechen sich. Und in den News-Tickern, die ich gelesen habe, wird das einfach ungefragt übernommen. Es hinterfragt überhaupt niemand mehr irgendwas. Ich habe gestutzt, weil...
Aber wir nachher nochmal bei einem anderen Thema, genau das gleiche.
Ja, es ist wirklich merkwürdig. Also zunächst mal, das ist eigentlich eine ganz nette Kamera, die hat so ein bisschen Retro-Schick, ne, so vom Design her.
Kann man analog-digital-Hybrid
quasi. Kann man so machen, ne? Sieht so ein bisschen wie eine alte Kamera aus, so, also keine großen Einwände, das kann man so machen. Also sie fotografiert halt digital und druckt dann eben auch aus. Was jetzt aber bei den technischen Daten steht, ist, dass sie einen 1/3-Zoll-Sensor hat, also einen 1/3-Zoll-Sensor. Das ist so ein Sensor, wie er in Smartphones heutzutage gerne zu finden ist. Und dann schreiben sie, dass sie eine Brennweite von 16 mm hätten und geben an, das entspräche einem Filmäquivalent von 35 mm. Jetzt nehme ich an, dass sie mit Filmäquivalent das Kleinbild meinen, also eben die analogen Fotofilme. Aber 16 mm zu 35, wir runden jetzt mal und sagen, das ist so grob Faktor 2. Und das wäre ein Micro Four Thirds Sensor. Da haben wir so einen Crop-Faktor von 2. Da käme das ungefähr hin. Jetzt hat so ein 1/3-Zoll Sensor aber einen Crop-Faktor von 7 oder 7,2, also eben so ein Smartphone-Sensor. Und das hieße, ein 16mm Objektiv hätte eher so 100mm, 110mm. Und wenn es ein 35 mm Äquivalent ist, dann müsste es eine 5 mm Brennweite sein, so roundabout. Also irgendwie passt das alles nicht zusammen oder ich verstehe irgendwas nicht so richtig. Ich habe mal Links rausgesucht, wo man die Sensorgrößen sich mal angucken kann, wie die so im Vergleich dastehen. Und auf der englischen Wikipedia, die ist mal wieder etwas umfangreicher, fand ich, da stehen dann auch die ganzen Crop-Faktoren für die ganzen Sensorgrößen. Ja, irgendwie merkwürdig. Es ist am Ende natürlich völlig Latte, weil ich nehme an, das Ding wird eher auf der weitwinkligen Seite sein. Also ich schätze, 35 mm wird schon hinkommen, denke ich mal so als Bildwinkel-Äquivalent. Ja, und es wird wahrscheinlich ohnehin mehr oder weniger alles scharf sein von vorn bis hinten. Also eben leider kein großes analoges Format, was direkt belichtet wird, wie wir es von der Polaroid früher kennen. Bisschen schade, aber dafür vielleicht praxistauglicher, wenn man es dann digital nochmal hat und gespeichert hat.
Ja.
Achso, Preis um die 380 Euro. Jetzt nicht unbedingt der Schnapper. Aber wie gesagt, ihr bekommt eine Kamera dafür, eine digitale Kamera und den Instax White Drucker Belichter. Ab Februar 2025 verfügbar. Wenn ihr also noch was sucht, um einen Instax White auszugeben, ist das wahrscheinlich mal ein Blick wert, denke ich mir mal so.
Apropos Instax, da sind auch noch so ein paar Gedanken zum Thema Business irgendwo noch aufgetaucht. Und zwar ist Instax ja tatsächlich die Cash-Cow von Fujifilm. Wir reden von über 50% des Businesses, was auf Instax basiert. Und die Geschäftszahlen sind jetzt noch nicht raus, aber nach allem, was man jetzt so sieht und liest, sollen die 2024 nochmal zugelegt haben. Und man geht davon aus, dass es fast 1 Milliarde US-Dollar an Umsatz hatte. Also wow. Instax ist immer noch ein Ding, ne? Also das wächst immer noch und passt natürlich so ein bisschen auch dazu, dass gerade analog überhaupt wieder boomt. Aber Instax war so nie weg, ne? Wenn man sich das anguckt. Also die Zahlen, das ist hier ein Screenshot, im Video sieht man den über die Sales Trends. Die haben so 2020 rum ein bisschen Rücklauf gehabt. Das war möglicherweise Aber sie haben jetzt quasi das dritte Jahr in Folge nochmal drastisch zugelegt. Also das ist fast schon wieder exponentiell, dieses Wachstum. Also schön, das Analoge.
Es hat aber wirklich Charme. Ne? Also du hast ein Sofortbild, du hast was Analoges in der Hand. Das hat wirklich Fotoscharme. Und wie gesagt, wenn du die Einstellungen in den Apps richtig machst, dann hast du auch wirklich gute Farben.
Es ist dieses nicht beliebige, ne? Wenn du ein analoges Bild machst, also sprich ein Sofortbild, dann hast du dieses Bild. Ja, das wird jetzt durch die Hybriden ein bisschen aufgeweicht, weil dann hast du halt nicht direkt von der Linse aufs Papier quasi, sondern dann geht das über digital und das kannst du dann reproduzieren. Aber so der Grundgedanke ist, du hast nachher was in der Hand und das hat halt einen anderen Wert, als wenn das irgendwo in der Cloud sitzt und auf deinem Smartphone läuft. Und da wird dann die Unperfektheit des Ganzen im Vergleich zu den digitalen Bildern, die ist natürlich auch unglaublich charmant, weil sie sich dann halt in manchen Dingen doch echter anfühlt als was vorher durch irgendwelche Computational Filter und sonst was gegangen ist. Also da, ja.
Es sieht halt echter aus, ne? Es hat nicht diese digitale Reinheit und Perfektion.
Und jedes Bild kostet halt richtig.
Ja, um den Euro.
Und damit hat es mehr Wert. Genau. Ja, gut, um Euro rum, das mag jetzt für uns so, naja, ist okay.
Ich finde das relativ viel, aber
ja. Wenn du Schülerin bist oder so, oder Schüler oder Student, dann ist das wirklich noch mehr Geld.
Das war wie früher, wenn du den Film zum Entwickeln gebracht hast und hast angekreuzt, was willst du für Abzüge? So, gönne ich mir die 13 mal 18? Will ich sie glänzend haben?
Nur den Kontaktabzug, wenn es den gibt.
Ja, gab es auch früher. Stimmt.
Ja.
Schön. Der Andi korrigiert übrigens noch nach oder ergänzt nochmal nach zum Thema Panasonic und was ich sagte wegen der Videofunktion. Panasonic war schon immer groß in Videofunktion. Das stimmt natürlich. Gerade im Micro Four Thirds Bereich war ja Panasonic und Olympus ganz, ganz vorn dabei. Also beide eigentlich immer Kopf an Kopf. Und Olympus immer mehr auf der Fotoseite von den Funktionalitäten her und Panasonic immer ganz weit vorne in den Videofunktionen. Also insofern passt das durchaus zum Schema, dass sie den Bereich auch ausbauen. Also Andi, da hast du vollkommen recht.
Ja. Wir müssen über Olympus reden. OM System.
OM System inzwischen, genau, die haben es ja aufgekauft. Ja, die haben angeteasert, eine neue Kamera. Wir hatten es schon mal vor ein paar Sendungen angesprochen, dass man munkelt, dass da was kommen soll. Jetzt gab es einen Teaser und tatsächlich am 6. Februar 2025 soll eine neue Kamera vorgestellt werden. Das heißt, auch nächste Woche, wenn wir das Ganze aufnehmen, werden wir noch keine Details dazu nennen können, weil das dann erst nächste Woche Donnerstag vorgestellt wird. Ja, was wird da gerüchtelt? Gerüchtelt wird ein Name, OM3 steht im Raum. Gerüchtelt wird, dass es der Sensor der OM1 Mark II sein könnte. Und im Teaser schon zu sehen ist, dass vorne ein Moduswahlrad ist, wo man dann den Fotomodus auswählen kann oder einen Fotostil auswählen kann. Und der Sucher soll wohl auch aus der OM1 Mark II rüberrutschen. Und wenn man sich den Teaser anguckt, der ist sehr, sehr schnell. Da hilft also Einzelbild, Standbild oder man guckt auf
15 Sekunden.
Ja, oder man guckt auf einen Blog, wo die Einzelbilder schon rausgeschnitten wurden. Wenn du da ein Stückchen runterscrollst, dann siehst du die. Ja. Was man da im Video sehen kann, ist, es wird also keine so kompakte Kamera sein wie eine Pen F, also kein direkter Pen-Nachfolger. Das werden einige schade finden, weil das war eben das, was diese Kompakten da so ausgezeichnet hat. Meine Schwester hatte auch mal so eine Pen. Das ist wirklich unglaublich, wie klein die sind. Und die haben halt wirklich diese Vorteile dieses kleinen Sensors ausgespielt, dass sie auch das Gehäuse sehr kompakt bauen konnten. Dann gibt es ja sehr, sehr schlanke Objektive auch dafür, diese Pancakes. Und dann hat sie eine echt geile Kamera im Taschenformat. Das wird das hier nicht werden. Das sieht eher aus, als wenn es in Richtung OM5 beziehungsweise EM5 damals geht, so in dieser Größenordnung, vielleicht ein bisschen schlanker, vielleicht schwer zu sagen. Und da frage ich mich auch, ist das jetzt eher spannend oder nicht? Weil es klingt ja so ein bisschen wie, wir nehmen einfach die Technik, die wir sowieso schon haben, statt jetzt irgendwas weiterzuentwickeln und packen das einfach in ein neues Gehäuse rein. Dieses Moduswahlrad vorne, wo man dann einen Bildstil wählen kann, ne, schwarz-weiß Farbe oder was weiß ich, was man da einstellen kann, das gehe ich mal von aus, ist für JPEG gemacht, wenn man also direkt JPEG fotografiert. Erinnert so ein bisschen an die Bildstile bei Fuji, wobei ich halt glaube, dass es bei Fuji deutlich weiter gedacht ist. Und gut, die haben das auch schon wesentlich länger. Wenn man jetzt nur RAW fotografiert, ist das wahrscheinlich nicht so spannend. Der Sucher, wenn der allerdings von der OM1 da reinkommt, dann könnte das noch interessant werden. Ich habe ja hier die EM1-Serie und in Benutzung auch noch die Mark III davon, die EM1 Mark III. Und der Sucher in der OM1, ich habe noch nicht selbst durchgeguckt, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnere, aber der hat eine deutlich höhere Auflösung und soll auch wesentlich bessere Kontraste haben. Und das täte ihm gut. Also der in der EM1 Mark III, das ist okay. Ich habe damit schon fotografiert. Aber das geht deutlich besser. Und wenn der jetzt 5,7 Millionen Punkte hat, statt diesen 2,6 Millionen, das wäre schon ein Gewinn. Und wenn es auch noch ein Sensor von der OM1 Mark II wird, also 20 Megapixel haben sie eh alle, aber dann hast du halt einen rückseitig belichteten Stacked-Sensor, der halt bessere Leistung, also bessere Geschwindigkeit und weniger ISO-Rauschen liefert. Will sagen, wenn das eine kleine, kompakte und hoffentlich günstigere OM1 werden könnte, dann wäre das spannend. Wenn das Ding natürlich am Ende so viel kostet wie eine OM1 Mark II, dann weiß ich nicht so genau, wo sie damit hinwollen. Also wir lassen uns einfach mal am 6. Februar überraschen. Und vielleicht habt ihr ja Spaß, mit mir noch ein bisschen zu gerüchteln, was das angeht. Dann schreibt das gerne in die Kommentare oder auf happyshooting.de/hi oder kommt in den Slack, in Technik pur oder in Gaskanal oder einfach in Sofa-Ecke, ist mir völlig egal. Und dann lass uns mal philosophieren.
Ja. Venus Optics. Mhm. Kennst du? Ja. Kennst du? Ja. Ja. Das sind die eine Marke haben namens Laowa. Laowa kennen wir von ihren Probe Lenses, von ihren
nicht nur von denen.
Objektiven, ja, aber die sind da so, die sind die sichtbarsten, bekanntesten, ja, würde ich sagen.
Die haben auch ein paar fantastische Objektive für Micro Four Thirds.
Ja, allgemein, ne? Damit kriegst du halt Videos hin oder Fotos hin, mhm, von Dingen, an die du normalerweise nicht so nah rankommst oder Sachen, wo du nicht hinkommst, weil die Kamera zu groß ist. Und die haben jetzt was Neues, naja, angekündigt nicht, aber geteased, und zwar eine neue Laowa Probe Lens, und zwar mit 15 mm Brennweite. Bisher war das irgendwie 24 mm.
Okay, noch
und mit zwei und mit über zweifach Zoom.
Okay.
Das Ding soll zoomen, soll im zweiten Quartal wohl erscheinen, und ja, kommt dann in drei Varianten. Das sind dann vor allem die wie sie abknickt, also Periskop und 35 Grad oder straight on. Und das Interessante ist wohl, dass der Ankündigungstermin zeitgleich liegt mit der Konkurrenz, weil DZO Film oder DCO Film hat nämlich ein 18 bis 28er Probe Zoom angekündigt, und das kommt dann da wohl auch raus. Also da gibt es dann in diesem Probe Lens Bereich halt dann schon mal ganz ordentlich Konkurrenz.
Ja, da scheint es einen Markt für zu geben.
Scheint einen Markt zu geben. Und ja, die DZO-Film, die vermarkten das auch, glaube ich, sehr direkt für Film, also für Bewegtbild. Das wird nämlich gleich als T8-Linse, also mit T-Value verkauft, was dann eher für Transmission, also für einen Film einfach wichtiger ist, dass das quasi die echte Licht, den echten Lichtfaktor mit reinnimmt. Und wenn man sich das anschaut, das ist dann auch gleich an den am Objektivbarrel quasi mit Zahnrad ausgestattet, dass man da dann entsprechende Fokuspuller oder Zoom Ferneinheiten irgendwie anflanschen kann. Ja, also gibt neue Objektive im Bereich, Spezialobjektive, aber warum auch nicht? Ja. Wieso auch nicht?
Man muss sich seinen Markt schon suchen. Und wenn das in diesen Spezialoptiken ist, warum denn nicht? Ne?
Richtig. So, und dann wieder so ein halbbildtechnisches Format. Hast du von DeepSeek gehört?
Selbstverständlich. Die aktuelle ressourcenschonendere China-KI.
Also wir kennen diese Large Language Models und ChatGPT und so weiter. Und da ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit DeepSeek in Anführungszeichen plötzlich erschienen. Das ist nicht plötzlich erschienen, sondern das haben die quasi über anderthalb Jahre in der Öffentlichkeit entwickelt. Es hat nur niemand wahrgenommen oder ernst genommen. Und die kamen jetzt raus und haben jetzt so, wie man allenthalben liest, Silicon Valley in Angst und Schrecken versetzt.
Weil ja, die Nvidia-Aktien sind direkt mal abgestürzt,
in Summe
Milliarden.
Es kommt ein chinesisches Large Language Model, das hat auch gleich irgendwie in den App Stores irgendwie den Platz 1 bei den KIs eingenommen. Mhm. Es ist Open Source unter der MIT-Lizenz, also sprich nimm, bastel, mach, so ungefähr. Und eben konkurriert eben sehr stark mit verschiedenen anderen Modellen, ist dabei aber offensichtlich sehr viel effizienter. Also und zwar in dem Laufen lassen, also du kannst das auf, ich kann das in einer sogenannten Distilled Version hier auf meinem M2 MacBook Air laufen lassen. Und das performt noch einigermaßen. Und auch deutlich effizienter im Training. Ja, Training ist ja so ein Thema. Da werden ja Kraftwerke für gebaut jetzt mittlerweile.
Ja.
Und völlig stellt sich halt raus, so eine kreative Einschränkung kann ganz gut sein, weil es ist ja für den Export von Nvidia H100 GPUs, die typischerweise für so ein Training verwendet werden, in großen Stückzahlen, also zigtausende teilweise, gibt es ja einen Exportstopp aus den USA, und Die haben das dann wohl geschafft, für nur in Anführungszeichen 6 Millionen Dollar dieses Modell zu trainieren auf deutlich schwächere Hardware. Und zumindest deren Aussage. Ist aber auch gar nicht so das Thema. Und Nvidia-Aktie ist auch irgendwie dann um 17% eingebrochen, gerade so. Wir reden von einem Marktwert, der da mal eben schnell aus den Büchern verschwunden ist, von 593 Milliarden Dollar.
Das ist völlig unglaublich. Ist unvorstellbar, ja.
Es ist ein chinesisches Modell, also wenn du dem Fragen stellst, dann versuch ruhig mal dem eine Frage über Tiananmen Square oder Taiwan oder sogar Winnie the Pooh zu stellen, da sagt das relativ schnell, oh, du, weiß ich nicht, glaub, da kann ich nicht drüber reden und so. Also das
aber ist, alles sehr demokratisch in China, das weiß das System
recht schon klar, genau. Schon klar, aber trotzdem ist das jetzt ein Ding, was gerade, ja, was gerade im Gespräch ist. Und
es ist technisch schon faszinierend, weil wie du sagst, wer hätte das ahnen können, wenn man keine potente Hardware mehr bekommt und muss auf weniger potenter Hardware arbeiten, dass man dann nicht aufhört, sowas zu machen, sondern tatsächlich Lösungen findet. Wer hätte sich das vorstellen können? Das ist ja ein völlig neues Konzept. Ja. Sie haben es tatsächlich geschafft. Also das finde ich faszinierend. Und das ist ja auch ein guter Schritt, weil das ist ja der größte Kritikpunkt an diesen ganzen KIs. Also sowohl die Ressourcen, die da bei den Trainings aufgewandt werden, aber eben auch bei der Nutzung. Auch ja. Wenn die um Größenordnung kleiner sind. Was es halt ein bisschen schwierig macht, finde ich halt, dass jetzt, schön, dass mal jemand hinguckt, aber dass bei diesen Large Language Models eben rauskommt, dass sie natürlich aus dem jeweiligen Herstellerland gefärbt sind, will ich mal vorsichtig sagen.
Diese sogenannten Biases sind da halt drin.
Und die sind aber natürlich in den amerikanischen Systemen genauso drin. Nur, dass man da vielleicht nach anderen Dingen fragt, nicht wahr?
Ist jetzt auch nicht das Thema. Es ist nur interessant, weil da tatsächlich jetzt plötzlich Businessmodelle in Frage stehen von OpenAI und Co. Mhm. Und warum ich das hier reinbringe, ist, weil die nämlich gerade jetzt noch ein neues Modell released haben. Auch wieder so Open Source und Zeug. Und zwar ein Bildgenerator.
Wer hätte das gedacht?
Das heißt das Ding.
Wie heißt es?
Janus.
Janus, das ist der mit den
oder
zwei
beziehungsweise
Köpfen.
Ne? Janus Pro 7 Billion Modell. Also dieses Model ist auf jeden Fall, soll vergleichbar sein mit oder besser sein als Stable Diffusion. Besser als DALL-E 3, das was OpenAI macht. Und ist jetzt aber nicht irgendwo online verfügbar, sondern also nicht zum Ausprobieren, aber du kannst dir das komplette Model runterladen und dann, wenn du entsprechende Hardware hast, das entsprechend selbst betreiben. Also lokal auf deinem Rechner und so. Auch da, was dann da für Biases drin sind, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall, der Markt wird gerade so gefühlt ein bisschen aufgemischt. David sagt, nach dem 17% Aktienverlust bei Nvidia sind es heute schon wieder plus 7. Also das erholt sich wahrscheinlich wieder ein Stück weit. Mhm. Aber der erste Schock saß
tief.
Also wer da jetzt
völlig verrückt.
Wer da irgendwie beim Tiefstand jetzt Aktien gekauft hat, vielleicht ist das ein lukratives Geschäft. Ich weiß es nicht.
Ich weiß
es aber nicht.
Keine
Aktien-Experten. Es ist auf jeden Fall, bemerkenswert, was da gerade so geht. Haben wir noch einen kurzen Update zum Thema Boom bei Kompaktknipsen und neuen Kameras. Da hatten wir über die Panasonic geredet und dann auch über diese zwei von Yashica, die angekündigt sind, die Yashica City Kompaktkameras. Und diese Yashica City Kompaktkameras, die werfen wohl gerade Fragen auf. Also nochmal kurz, das sind zwei Point-and-Shoot-Kameras, die City 100 und die City 200, sollen Februar kommen und haben relativ beeindruckende Specs. Also wenn man sich so anguckt, die technischen Daten, da wird von bis zu 72 Megapixel-Fotos geredet. Genau, Boris lupft die Augenbraue, das habe ich in dem Moment auch gemacht. Und Video mit, ich glaube, 5K-Video. Und parallel dazu hat jetzt eine Camera.ie, eine irische Fotoladen, Photoshop online, also Fotoverkäufer, Kameraverkäufer, hat das jetzt irgendwie steht bei denen in dem Angebot plötzlich drin, dass es sich da um einen spezifischen Sony-Sensor handelt, da drin, den Sony IMX458. Mhm. Wenn man den mal nachguckt, dann hat der 13 Megapixel ungefähr. Das geht mit diesen 72 Megapixel nicht wirklich zusammen.
Stitching halt, ne? Aber jetzt wird da wahrscheinlich kein bewegter Sensor drin sein.
Davon gehe ich bei den Preisen nicht aus. Wie gesagt, wir reden immer noch von irgendwie zwischen $200 und $250.
Ich meine, stitchen kannst du auch durch Bewegung mit der Hand. Ne? Wenn du Freihand arbeitest und schnell mehrere Bilder machst, kannst du die auch zu einer höheren Auflösung stitchen.
Ich weiß es nicht. Also wenn man sich die Full-Size-Sample-Fotos auf der Website anschaut, dann haben die 3168 mal 4224 Pixel. Das sind
keine
13,4 Megapixel. Das passt also zu diesem Sensor, der da auf der irischen Website steht. Interessant auch, dass sie in ihren Specs auch quasi von den Auflösungen, also sie schreiben bis zu 72 Megapixel, unterstützen aber auch 64 Megapixel, 48, 36, 24, 13, 8 und 5. Und dann fragst du dich halt, ist das jetzt alles nur errechnet? Also ist da einfach ein Upresing-Chip drin oder sowas?
Das wäre natürlich auch noch denkbar, ja.
Der halt aus den 13 Megapixel auch schon mal 72 macht. Und
oder eine Webseite, wo du die Bilder hinlädst und dann eine KI sie hochskaliert.
Soll so aus der Kamera kommen, aber die Specs sind, also die sind nicht schlüssig, auch das 5K-Video. Ne? Also wenn du die 5K-Video, da wird auch die Auflösung angezeigt, 5210 mal 2880 Pixeln. Das sind halt 15 Megapixel, das passt auch nicht zu den 13 Megapixeln, die dieser Sensor haben soll. Der ist, wie gesagt, nur gerüchtelt, ne? Der ist nicht bestätigt. Aber gut.
Ich glaube auch nicht, dass da ein Sensor reingebaut ist, der, also Sony-Sensor würde ich verstehen, weil das sind die, die diesen 60 Megapixel mit variabler Auflösung, RAW-Auflösung bieten. Und den findest du halt bei Sony logischerweise und Leica hat so einen ja auch drin. Weiß nicht, ob das der Sony-Sensor ist, aber ich würde es mal vermuten. Aber was soll sie kosten? Und dann ist, glaube ich, ganz also schnell klar,
der Sensor wird dann 250.
Drin sein. Ja, also
da kann nichts wirklich Großes drin sein.
Nein.
Ansonsten
da sehen sie erstmal wahrscheinlich von Sony nur nicht mal den Ausschuss.
keine Ahnung, was die im Einkauf kosten. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, es wirft Fragezeichen auf.
Ja, deutlich. Wahrscheinlich nur ein Tippfehler. Sie meinten 27 und nicht 72 Megapixel oder so.
Ich meine, also David schreibt, der Preis eines 60 Megapixel Sony-Sensors wird allein doch schon in der Preis-Range liegen. Ja, davon gehe ich auch aus, dass das nicht weit drunter ist, aber gut.
Von deutlich mehr.
Was ist das?
Ja, spannend. Und was machen wir jetzt bis Februar warten, oder? Weil irgendwann muss ja rauskommen, ne?
Was willst du sonst machen? Es ist, was es ist. Gerüchte sind Gerüchte. Ja.
Aber bis dahin können wir uns ja einfach mal das Equipment schnappen, was wir so haben, und ein bisschen kreative Ideen umsetzen. Und da hat uns nämlich der Christian was geschickt gehabt. Das war schon um die Weihnachtszeit. Sorry, Christian. Leider war es erst im Spam-Filter und dann hatten wir hier die Episoden schon mit anderem Zeug voll. Jetzt aber ist das dran, denn ich finde das grandios. Und außerdem hat er uns ein Audio dazu aufgenommen und deswegen lasse ich ihn das direkt selbst erzählen.
Hallo Chris, moin Boris, aloha Happy Shooting Community. Ich möchte euch gerne mal ein kleines Feedback oder besser gesagt Input zu einem Fotoprojekt geben, welches ich ganz knapp vor Weihnachten fertiggestellt habe und das gegebenenfalls für das kommende Fest oder Kindergeburtstage eine Idee für andere sein könnte. Zu dem Projekt gibt es ein paar Hintergründe, weshalb ich ein wenig ausführen werde. Ich habe eine 6-jährige Tochter, Fiona, Zitat, schon wieder die mit den Fotos, und eine 2-jährige Nichte. Diese Nichte war schon immer von den Fotokalendern begeistert, auf denen alle Menschen drauf sind, die sie so kennt. Wir schenken ihr daher zum letzten Weihnachtsfest 2023, da war sie noch eins, ein kleines Fotobuch mit dicken, kindgerechten Seiten. Beim nächsten Wiedersehen merkte man direkt, dass sie auf die Bilder in dem Buch anspielte. Meine Tochter wurde aufgrund des Haareföhnenbildes direkt mit einem Wuscheln durch die Haare begrüßt. Als Kind hatte ich damals einige fotografierte Bilderbücher. zum Beispiel Uli und seine Teddys. Bei den vielen, vielen Bilderbüchern meiner Tochter hatte ich diese Art irgendwie vermisst und diese Art Kinderbuch scheint auch nicht mehr so wirklich in Mode zu sein, wenn sie denn jemals in Mode war. Mich hat insbesondere das Genannte als Kind sehr geprägt. Die Idee war also geboren. Ab mit Fiona in den Spielzeugladen und zusammen ein Kuscheltier ausgesucht. Eine Eule sollte es werden. Die Geschichte in etwa, Fiona findet die Eule im Wald, die Eule kann leider nicht fliegen und Fiona soll ihr helfen, die Cousine zu finden. Das Schöne an dem Ganzen, es ist ein Win-Win-Win-Projekt. Der klebrige Fotograf hat die ganze Familie eingebunden und die kleben mit. Das Kind hat Spaß vor der Kamera und beim Mitentwickeln der Geschichte. Und dann kam das Geschenk auch noch super an und musste die Tage nach der Bescherung immer und immer wieder vorgelesen werden. Ja, soweit von mir. Ich danke nochmal für den tollen Podcast. 321 Happy Shooting. Bis dann, Christian.
Ja, sehr schöne Idee. Also quasi mit den Kindern zusammen eine Geschichte selbst entwickeln und fotografisch eben umsetzen zu dem eigenen Fotobuch. Was man dann wieder vorlesen kann und anderen vorlesen kann und verschenken kann. Super. Finde ich super.
Hier ist ein Beispiel auf der Seite. Das ist schön. Also Kinder da früh einzubinden in sowas,
trägt, glaube ich, lange. Ist eine tolle Idee. Und ich fand die Idee so schön, eben in ein Spielzeuggeschäft zu gehen und sich halt etwas rauszusuchen, so ein wiederkehrendes Element, um das man dann diese Geschichte strickt. Genau. Das ist so simpel eigentlich die Idee, aber so toll finde ich sie auch. Wirklich. Und das kannst du immer weiter ausreizen. Ich erinnere mich noch, dass mein Vater mir früher auch so Geschichten erzählt hat, die er sich halt so on the fly ausgedacht hat, so Impro-Theater am Bett quasi, mit einer Handpuppe, die ich mal im Urlaub bekommen habe von so einem Maulwurf. Mummel hieß der dann. Und dann hat er halt immer irgendwelche Geschichten erzählt. Und ich stelle mir halt vor, wenn das jetzt schon eine Zeit gewesen wäre, wo du so Digitalkameras gehabt hättest, um sowas eben leicht zu machen oder so im Vorübergehen zu machen, ohne großen Aufwand, dann hätten wir wahrscheinlich im Urlaub Stories damit gemacht. Also mit dem Smartphone wären die wahrscheinlich einfach entstanden zu der Zeit. Und heutzutage haben wir die Möglichkeit, als Eltern mit den Kindern sowas eben zu machen, ohne großen Aufwand, also eben mit viel Spaß an der Kreativität dabei, an der Geschichte zu entwickeln. Ich finde das toll, Christian. Ganz, ganz große Klasse. Und hier ein großer Aufruf eben an euch da zu Hause. Greift das gerne auf. Macht das mit euren Kindern, mit den Enkelkindern, was auch immer ihr da habt. Schwestern, Brüdern im Geiste, mit den Freundinnen und Freunden. Wenn ihr was gemacht habt, lasst es uns gerne wissen. Zeigt das gerne mal oder nimmt uns ein kurzes Video oder ein Audio auf an happyshooting.de/hi. Wäre ich sehr interessiert dran, so über das Jahr mal zu hören, was ihr da macht. Wenn ihr es schon zeigen dürft, nicht, dass ihr jetzt ein Weihnachtsgeschenk macht, was noch niemand vorher sehen darf. Dann schreibt dazu bitte nicht öffentlich zeigen, aber es würde mich trotzdem interessieren.
Tja, wer das übrigens auch gemacht hat, ein Video, deshalb ist er Sponsor der Sendung, heute ist Krisu. Und der, ja. Der hat nämlich Lomolab getestet. Ich bringe das mal ganz kurz hier. Ich
fotografiere gern mit der Diana F.
Wir sehen ihn hier im Bild.
Er hat einen 120er Film.
Und er zeigt uns und erzählt uns über seinen Test.
Ohne Transportlöcher fotografieren kann. Hm.
Der erzählt uns über Lomolab, also das Labor von Lomo, wo man Filme hinschicken kann zum Entwickeln und auch zum Vergrößern. Und das Ding ist 10 Minuten lang, deshalb werden wir es hier nicht komplett spielen, aber du hast das mal zusammengefasst. Wir verlinken das dann auf jeden Fall in den Shownotes. Du hast mal so ein paar Key Facts rausgeschrieben. Genau.
Krisu hatte das im Slack geschrieben und da bin ich direkt drauf angesprungen und dann hat er dankenswerterweise auch ein Video für euch daraus gemacht und auch für uns natürlich. Also vielen Dank, Krisu, an dieser Stelle schon mal. Ich habe es mir angeguckt, fand ich toll. Und ein paar Facts für euch schon mal vorweg, wenn ihr euch das dann in ganzer Länge schauen möchtet. Er hat verschiedene Dianas da, die er ja auch gerade im Video zeigt im Hintergrund und hat Filme auf 135, 110 und 120 Film gehabt. Und er schreibt halt ein bisschen hier auch oder erzählt dann auch von den Preisen. Er hat Entwicklung und Scan und Print bezahlt und da liegen die Preise so zwischen 12 und 16 Euro. Wenn man
Prints, Entwicklung und Scan zusammen.
Das Entwicklung, Scan und Ausdruck. Ne? Also wenn du Drucke dazu haben willst, dann kommt 2 Euro dazu. Wenn du jetzt nur insgesamt. So habe ich es verstanden. Und wenn du jetzt nur entwickelst, dann bist du bei 5 Euro. Also das ist relativ günstig. Und er beschildert dann hier so ein bisschen, wie der Ablauf ist. Also wenn du das, wenn du dich da anmeldest auf der Webseite und sagst, was du da haben willst, dann beschreibst du halt, was du entwickelt haben möchtest und ob du den Scan und die Drucke dazu haben möchtest. Und dann kriegst du eine E-Mail mit so Codes, die du dann ausschneidest, auf die Filmrollen draufklebst, damit die das zuordnen können. Dann schickst du das ein und bekommst dann immer Updates per E-Mail. Also wann ist das eingegangen, wann ist es entwickelt worden, wann ist es gescannt worden, wann ist gedruckt worden, wann wird es wieder versendet. Also du wirst immer auf dem Laufenden gehalten. Das ist wohl ganz gut gemacht, so vom Workflow. Und die Auflösung schreibt er hier auch noch, die rankommen. Ich habe das mal ausgerechnet. Die Scans sind so etwa 2600 dpi gescannt. Und das bedeutet, wenn du so 15 cm breit druckst, dann bist du so bei 200 Pixel per Inch im Print. Die Auflösung der Bilder orientiert sich halt an der Größe der Negative. Ne? Je größer das Negativ, desto mehr Pixel hast du auch. Aber es ist immer ungefähr diese Größenordnung, dass du so etwa bei, je nach Ausgabegröße, 200, 300 dpi in der Ausgabe hast. Ja, ist ganz nett gemacht und er schreibt hier 24 Fotos um 2 Euro beim 110er Film oder 36 Fotos um 2 Euro beim 135er Film und der Preis des Scans um 7 Euro erscheint ihm nicht besonders teuer. Also, ja,
naja, kann man machen. Vor allem, wenn du hier quasi so ungefähr 2600 dpi bekommst, das ist schon ordentlich, da kannst du schon mal echt was mit anfangen. Mhm. Ja.
Ja, also, völlig in Ordnung, denke ich. Und du sparst dir dieses Ganze selbst abfotografieren oder selber scannen, was gerade bei größeren Mengen auch nicht gerade so trivial ist. Und er hat ja zum Beispiel ja die Diana, was ist das, die Mini oder sowas, mit einem 12x12 mm Negativ. Das musst du erstmal sauber abfotografieren. Also da brauchst du auch schon einen Makroaufbau, der sich gewaschen hat.
Das ist das Problem bei Film, ne? Also wenn du es abfotografieren willst, je kleiner das Negativ ist, desto mehr musst du halt reinkippen.
Ne? Bei Mittelformat kein Problem, bei Großformat sowieso gleich gar nicht. Und bei Kleinbild wird es schon echt aufwendig, wenn es gut sein soll. Aber bei 12x12 mm, da brauchst du schon ein Setup. Holla die Waldfee. Nee, super. Also Chriso, tolles Feedback. Spannende Sache. Also wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, Lomolab. Das
guckt euch das Video an.
Da scheint eine Menge zu sein.
Informationen drin. Space. Wir haben Space. Mhm. Wir werden darüber reden. Das letzte Mal, dass Menschen auf dem Mond waren, ist 53 Jahre her. 1972, ja, Apollo 17. Das ist über ein halbes Jahrhundert her. Mhm. Und die Menschen möchten wieder zum Mond. Es gibt ein aktuelles Projekt, das Artemis-Projekt, und Artemis 3 soll 2027 eine Mondlandung machen.
Ja, ist auch schon mehrfach verschoben worden. Mhm.
Ja, aber 2027 ist momentan so relativ likely, so wie ich das mitbekomme. Und zwar soll der Südpol des Mondes dann angeflogen werden. Da waren die Menschen bisher noch nicht. Mhm. Und da soll auch relativ lange auf dem Mond geblieben werden. Wir reden dann von 2 Astronautinnen und Astronauten, die da eine Woche lang oben bleiben sollen.
Okay.
Und dann halt Monddinge tun. Und es ist natürlich auch da immer die Frage, was gehen denn da für Kameras mit? Und ja, wir erinnern uns so an früher die analogen Hasselblatts und so, ne, die da mitgegangen sind. Heute reden sie von einer Nikon Z9.
Feines Nikon Maschinchen.
Nikon Z9, feines Maschinchen, gute Kamera. Und sie
hat auch keinen Verschluss mehr, das ist ja die mit ohne Verschluss.
Wird in der etwas abgewandelten Version, in der sie da hochgeht, wird sie Hulk genannt.
Ja, ist sie
Handheld Universal Lunar Camera, Hulk, H-U-L-C.
Aber ich erinnere mich, das hattest du tatsächlich schon mal. Die Hulk, da kann ich mich dran erinnern. Aber erzähl mal weiter.
Es wird konkreter.
Ist jetzt aktueller, ja. Ich glaube, da hatten sie gerade irgendwie entwickelt oder so. Mhm.
Es ist halt eine Kamera mit ein paar Abwandlungen. Nikon und NASA arbeiten da quasi zusammen dran und die kriegt jetzt so eine ich wollte schon gerade sagen, Heizdecke, also ein Thermal Blanket, also irgendeine bestimmte Art Decke drumherum, die dann einfach das Ding temperaturmäßig abpuffert, weil je nachdem, ob da jetzt Sonne ist oder nicht, kann halt der Temperaturunterschied schon sehr, sehr groß sein. Und die hat dann also die Hardware-Veränderungen, da kommt ein anderer Griff dran, du musst dann mit den Handschuhen das Ding irgendwie bedienen können, Bedienelemente werden etwas geändert werden und dann hast du noch eine Custom-Firmware drauf, weil die halt einfacher zu bedienen sein muss. Mhm. Und da geht es auch um Shutter-Behavior, was sich dann verändert und die HDR-Funktionalität wird wohl angepasst, weil ich glaube, auf dem Mond, wo keine Atmosphäre ist, sind auch die Kontraste ein bisschen harscher als,
ja, wahrscheinlich.
Als hier auf der Erde. Ne? Du hast einfach
punktuelle Lichtquelle.
Nicht nur punktuelle Lichtquelle, sondern und ja, du hast natürlich Reflexion von der Mondoberfläche, das ist schon okay, das füllt dir einiges, aber du hast zum Beispiel hast keine Atmosphäre, in der irgendwelche Partikel sein könnten, die genau. Das hast du damals mit.
Das ist quasi Hochzeitsfotografie extrem da oben.
Das hast du damals bei den alten Sachen mit Film einfach noch ganz ordentlich abpuffern können. Da musste her ein paar Purzelbäume schlagen, dass das gut wird. Und ja, entsprechend auch Menü wird geändert und so. Ne? Das muss halt alles irgendwie anders daherkommen. Tja, also die.
Ich habe mal nachgeguckt in der Folge 827. Da war das Gerüchteküche, dass die Z9 da hochfliegen könnte und dass sie laut Insider-Version Hulk heißen könnte. Und in der 842, da ging es dann darum, dass das jetzt gebaut werden soll und dass man da so ein Hitzeschild vorhat, also so eine Heizdecke machen wollte und so weiter. Das heißt, es ist jetzt eigentlich die konsequente Fortführung. Jetzt sehen wir tatsächlich mal Bilder, was sie jetzt da gebaut haben.
Sehr ja, schön. Und Nikon ist natürlich da eh schon lange bei NASA drin. Wenn du mal schaust, was der Don Pettit, der jetzt gerade auf der ISS ist, da schon seit Jahren fototechnisch gemacht hat. Das ist der, der diesen Tracker gemacht hat, mit dem man halt Langzeitaufnahmen von der Erde machen kann, von oben, von der ISS. Der hat halt da, ich glaube, es ist fast nur Nikon, was ich da gesehen habe. Fragen sind natürlich, ne, was kommt dann auch tatsächlich zurück? Kann mir aber vorstellen, dass das alles ziemlich gut wird. Ne? Die Z9 ist ja eine gute Kamera. Ich finde es interessant, dass du kennst eigentlich aus so Space-Geschichten, da hast du eigentlich sehr lange Zyklen. Da wird eigentlich relativ gerne auch Technik verwendet, die schon älter ist.
Ja, so ein bisschen abgehangen. Ja, weil du natürlich vor, was weiß ich, 10 Jahren schon mit der Planung angefangen hast oder sowas.
Ne? Jetzt ist natürlich eine Z9 nicht ganz so abgehangen. Andererseits ist sie jetzt auch nicht überlebensnotwendig. Trotzdem bin ich mir sicher, die wollen da entsprechend gute Bilder und auch zuverlässig Bilder mitbringen. Also ich nehme nicht an, dass sie nur eine davon haben. Und ich nehme an, dass das natürlich entsprechend getestet und auch gehärtet wird. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da auch noch gegen kosmische Strahlen vielleicht noch mehr Schilde drin sind oder so. Und dann noch eine Frage natürlich, ob das in irgendeiner Form dann diese Entwicklung vielleicht auch wieder für die Kameras auf der Erde irgendwas bringen könnte. Keine Ahnung.
Wer weiß.
Robustheit oder so.
Schön finde ich ja, Jochen sagt, wenn die alten Hasselblatts da noch liegen, brauchen sie ja nur ein paar Rollen Film mitnehmen. Wenn sie jetzt allerdings am Südpol landen, auch wenn der Mond deutlich kleiner ist als die Erde, ist das, glaube ich, ein Stück. Ja, das ist schon eine Strecke.
Ich
glaube nicht, dass sie das machen.
Ja, aber das ist doch interessant. Also die machen da auf jeden Fall spannende Sachen und Sachen, die zumindest für uns interessant sind. Bin gespannt, was da noch weiteres kommt an Informationen und halt auch an Bildern. Ja, und noch eins, ganz anderes Thema aus der Ecke Do-it-yourself. Schachsucherkameras. Kennst du? Wo klassische Rollerflex und so weiter. Also
von oben reingucken.
Genau, wo du von oben reinguckst und wo du dann halt, wo es manchmal schwierig ist, den Horizont gerade zu kriegen, wenn man mal in die falsche Richtung kippt und so.
Genau, weil es dann nicht gerade, also nicht entspiegelt ist. Aber es gibt ja auch, oder gab und gibt die Kameras, wo du dann den Durchgucksucher, den Prismensucher abnehmen konntest und dann Schachtsucher hattest. Also da
modulare Kameras, genau. Also die Mamiya 645, die ich habe, hat das überhaupt. Viele Mittelformatkameras haben das. Mhm. Und es gibt ja natürlich auch so andere Möglichkeiten, was die Komposition angeht. Mhm. Also im Street-Bereich zum Beispiel fände ich das gar nicht uninteressant, so einen Schachtsucher zu haben, weil du kannst halt erstens aus einer anderen Höhe fotografieren und B, ist es unauffällig, weil du guckst ja nicht durch die Kamera auf jemanden, sondern du guckst einfach von oben auf deine Kamera und
das ist unauffällig. Als wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist.
Naja, heute gucken Leute viel nach unten auf ihre Devices und solche Geschichten. Das fällt überhaupt nicht auf. Nun ja, jedenfalls hat jemand hier, James Warner hat sich einen sogenannten Waist-Level, also Bauchnabelhöhe Sucher gebaut für seine Digitalkamera. Mhm. Und das ist ein total billiges DIY-Projekt. Also er sagt, du kannst ja im Prinzip jeder Kamera einfach so einen Sucher basteln.
Ja.
Und tut das auch für seine kleine Digitalknipse, ja, weil er genau dieses Feature halt haben möchte und zeigt in einem Video, wie er das tut. Also er
geht
da, warte mal, das war zu laut. Er zeigt dann halt erstmal, wie das funktioniert und was du da machen musst und fängt dann an, sich irgendwelche Linsen zu organisieren und die erstmal zu vermessen. Also welche Brennweiten du brauchst. Du kannst sie ja auch günstig kaufen, solche Sachen. Also, kauft die, glaube ich, im 10er-Pack oder so. Und testet dann verschiedene Brennweiten und testet dann oben für die Mattscheibe, also bastelt erstmal so ein Papp-Prototypen mit einem Spiegel drin, so 45 Grad Spiegel und testet dann so diverse Fresnel-Linsen, die man quasi oben als Vergrößerung reinbasteln kann und ja, landet dann am Ende tatsächlich bei einem nachher 3D gedruckten Gehäuse mit dem Spiegel drin, vorne eine Linse und oben so eine Fresnel-Scheibe, mit der er dann quasi das Bild oben zeigt. Und
setzt er das dann auf den Sucher
auf? Auf den Hotshoe kommt das oben drauf quasi. Das heißt,
wie guckt er das Ding dann durch den Sucher an? Das guckt nicht durch den Sucher.
Tut's auch nicht. Es guckt vorne raus und dann musst du dir natürlich mit dem entsprechenden Objektiv musst du dir irgendwo vielleicht einen Marker machen, wie viel Bildwinkel du hast oder dir es merken. Also zielen tust du damit nicht 100%, aber du hast zumindest die Möglichkeit, von oben um die Ecke zu gucken und entsprechend von oben drauf zu komponieren. Und das finde ich mal ein spaßiges kleines Projektchen.
Ist halt ein Periskop, ein kleines.
Ist ein Periskop und durch die entsprechende Linse kannst du dann natürlich den entsprechenden Bildwinkel dir einstellen und das ist zumindest mal so ein schönes DIY-Projektchen. Das ist, wie gesagt,
Vorteil
den Sucher.
Ja, Vorteil ist natürlich, es gibt auf jeder Kamera, irgendwie kriegst du das schon oben drauf befestigt, selbst wenn du keinen Hotshoe hast. Aber ich zitiere mal Klaus, klappt doch das Display hoch.
er sagt ja, mit einer Kamera, wo das nicht geht, ist das halt nochmal was ganz anderes.
Ja, natürlich. Gut, bei der Leica brauchst du es nicht, da kaufst du sowieso die Version ohne Display. Da brauchst du auch keinen Sucher. Ja, ein schönes Projekt.
Ja,
gibt ja Leute, die
kleines.
Gibt ja Leute, die basteln gern.
Und ob es die gibt.
Ja.
Selbst gemacht ist eh immer schöner als
gekauft. Das stimmt. Ja.
Ist so. Gilt
man für kann Kekse
da richtig schön auch. Stolz sein. Ja. Kekse.
Wir sollten mehr Kekse machen. Kekse. Immer gut.
So, apropos,
immer wenn gut, Kekse nicht gelungen sind, dann können sie ganz schön gruselig sein. Und gruselig war auch die Aufgabe, die letzte Woche abgelaufen ist. Da wollen wir natürlich ein Siegerbild erwürfeln.
Also gruselig war die Aufgabe nicht, sondern der Titel der Aufgabe war gruselig. Das müssen wir schon deutlich dazu sagen.
Ja gut, alles andere liegt im Auge des Betrachtenden, selbstverständlich. Mhm. Ja, 10 Bilder haben wir. Das heißt, mit einem Wurf werden wir ein Bild haben. Ich bin, glaube ich, dran.
Haben wir 10 Bilder?
Ja, 10 Stück.
Ich dachte, hier steht 11.
Hast du 11?
Warte, ich refresh mal.
Ich habe 11.
Das wird die Würfelzeit verlängern.
Ja, jetzt sind es 11. Da wurde noch ein Bild hochgeladen, offensichtlich. Siehste? Oder die Flickr-Suche, nicht wahr? Das ist ja auch immer so ein
Problem. Ich weiß es nicht, aber auf unserer internen Suche hier sind es 11. Also
nee, ich habe jetzt auch 11.
Und niemand ist disqualifiziert, also stimmen zumindest die EXIF-Daten.
Ja,
wir,
heute Nachmittag waren es noch 10.
Tja. Das heißt aber, wir
müssen... Das heißt, jetzt könnte es tatsächlich länger dauern. So schnell ändert sich das.
Ich fange mal an.
Nee, du hast letztes Mal. Jetzt fange ich an. Ja, komm. 15.
Das ist knapp daneben,
ist auch da
vorbei. 75. Mhm.
26.
93.
34. Vielleicht sollten wir eine Quersumme nehmen.
99.
Hui. 58. Wenn ihr diese Zahlen jetzt notiert, habt ihr übrigens Zufallsgenerator.
28, das sind die Lottozahlen.
99 vor allen Dingen. Mhm. 18.
Din, 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 52. Din, na, jetzt komm. 11 oder weniger?
68. Din, 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 din,
din, din. Ah, die 3.
Siehste wohl.
Siehste?
Geht doch.
Das heißt, wir haben
Jochen,
die 3.
Aufwachen.
Das ist das hier. Ah, das Bild heißt Long Way Home von Christian. Beschreibung, wer verfolgt da wen? Duellieren die sich gleich gruselig? Diesmal habe ich die Regeln, glaube ich, verstanden. Das Bild ist frisch vom Samstag. Ah, der hatte es mal vertan.
Gut.
Ja, was sehen wir? Wir sehen eine Brücke von schräg unten im Nebel. Und darüber sehen wir eine ganze Reihe an gelben Laternen, Straßenlaternen, auf die Brücke runterscheinen. Das heißt, wir sehen volumetrisches Licht und was der Dunst halt so anrichtet. Ja. Und das finde ich cool. Also ich mag diese Regelmäßigkeit. Ne? Das ist so menschgemacht, industriell so ein bisschen.
Und man sieht
halt immer zwei Personen. Schon volumetrisches Licht. Ne? Also
ja, das ist fantastisch. Das ist im Grunde genommen Monochrombild, ne? Weil wir haben eigentlich nur das Dunkel, also schwarz beziehungsweise sehr, sehr dunkles Braun. Und wir haben dieses helle Gelb, das Beige. Also eigentlich ist es nur eine Farbe in verschiedenen Helligkeitsstufen, aber eben auf ganz natürliche Weise sehr stark gemacht. Ja. Und die zwei Personen sind halt nur dadurch zu erkennen, dass sie den Rhythmus so gerade eben unterbrechen. Sie sind auch nur so ganz zum Teil zu sehen. Ist schon stark gemacht.
Also sie sind relativ klein, deshalb entdeckt man sie auch erst, wenn man sucht. Mhm. Zur Farbe noch, das ist jetzt wieder klassisch und wahrscheinlich auch nicht mehr so oft mittlerweile zu finden. Das sind halt das ist quasi monochrom, weil es ist quasi monochrom. Wir haben hier, so wie es aussieht, Natriumdampflampen. Das heißt, Lampen, die halt quasi fast nur gelb oder eigentlich nur gelb ausstrahlen und damit alles andere, was dadurch angestrahlt wird, kann nur das reflektieren, was drauf gefallen ist. Und wenn das Spektrum sehr, sehr eng ist, dann kann halt auch nur gelb zurückkommen. Deshalb sind dann Blue Jeans unter so einem Licht auch quasi schwarz.
Ja, grau oder schwarz. Oder es ist ein sehr, sehr warmer Weißabgleich, der hier reingedreht wurde. Das sieht man jetzt natürlich nicht.
Weiß man nicht. Wird aber immer weniger. Also die Straßenlaternen werden halt fast oder werden immer mehr ersetzt durch weiße LEDs und die machen dann halt nicht mehr diese eindeutigen Farben in der Nacht.
Das stimmt. Aber es ist schon stark hier, ne? Wie dieses quasi so endlos ins Nichts
geht. Ja, und vor allem
so schemenhaft
verschwindet.
Ja, es ist ein super Motiv. Christian, ganz, ganz klasse. Verdienter Gewinn zu verlosen gibt es diesmal nichts.
Verdienter Gewinn, genau. Wir verschenken heute nichts, weil wir nichts zu verschenken haben, aber du hast eine Bildbesprechung bekommen.
Korrekt. Schön. Schön, schön, schön.
Gut, ansonsten haben wir hier noch eine ganze Menge andere Bilder.
Schau dir mal die Nummer 2 an. Ja, dieses Bläuliche mit der Spinne.
Wassererpel, HS-Aufgabe, Keller, Spinne.
Und da sehen wir ein hochformatiges Bild, alles sehr in Blautönen gehalten. Ich vermute vielleicht auch mit einem Blitz im Blau angeleuchtet. Wir sehen im Vordergrund ja, etwas Spinnenartiges, was so an Spinnenweben aus einem Spinnennetz herunterhängt.
Sehr und was Eingesponnenes hier.
Und was Eingesponnenes. Links sehen wir die Kellergatter. Das sieht aus wie so Verlies, ne? Im Hintergrund so.
Das hat so ein bisschen was Gefängnisartiges, ne?
Ganz genau. Draußen ist offensichtlich wärmeres Licht, also da geht es in die Freiheit, ja, aber wir sitzen hier im Verlies mit einer Spinne im Kalten. Ne, das Licht, dieses blaue Licht trägt natürlich auch ein bisschen so zu dieser Stimmung bei. Das wirkt alles sehr kalt, sehr, ja, sehr, sehr alt, sehr lange schon nicht mehr geputzt oder durchgeputzt oder so, nach dem Motto: hier ist dein Verlies. Wenn du Glück hast, kriegst noch was zu essen. Ansonsten bist du leider vergessen. Könnte so direkt aus einem Opener von einem Gruselfilm sein. Schönes Ding.
Ich habe auch noch eins, was ich kurz besprechen möchte. Und zwar ist das von Dirk. Unheimlicher Schatten. Beim HSB Einschlafen sehe ich immer diesen HSB-gruseligen Darth Vader an der Decke, wenn meine Frau noch ihre Leselampe anhat. Ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das könnte also direkt aus so einem Hitchcock-Film kommen. Und du siehst halt eine Lampe an der Decke und die wirft einen Schatten. Und der Schatten sieht halt aus wie, ja, wie so eine Darth Vader-Maske von der Form her mit zwei Augen, die leuchten. Und der Schatten, also das ist Pareidolie vom Feinsten. Das ist ein cooles Bild, finde ich. Also zum einen ist es einfach so von der Komposition her passt mir das gut. Vom Inhalt her siehst du halt ja zwei Dinge, die zwar das gleiche sind, aber eigentlich dann doch sehr unterschiedlich und gruselig. Passt dann da auch irgendwie dazu. Also Gesichter suchen ist eh immer eine sehr lohnende Aufgabe. Und in diesem Fall ist es dann ein gruseliges Gesicht, ja.
Ja, sehr gespenstisch.
Finde ich gut. Ich mag auch irgendwie diese schwarz-weißen Kontraste da drin. Also das hat so eine Anmutung tatsächlich wie so ein Hitchcock-Film.
Ja, tatsächlich.
So die Grauwertverteilung und so, die kommt da ziemlich gut, finde ich.
Spitze, hohe Geigen im Hintergrund zu hören.
Spitze, hohe Geigen.
Ja.
Ich sehe einen Filmtitel. einen Podcast-Titel. Ja, schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Und wir haben noch eine aktuelle Aufgabe, oder?
Ja, die aktuelle Aufgabe ist natürlich die Decke-Aufgabe. Die läuft jetzt noch bis zum 6. Februar. Und da könnt ihr dann mitmachen. Einfach ein neues Bild zum Thema Decke machen, bei Flickr hochladen, Happy Shooting Gruppe reinstellen und den Tag HSB Decke dranhängen. Findet ihr auch auf happyshooting.de/Aufgabe.
Es gibt, glaube ich, beides.
Schau dir mal.
Ich behaupte, es geht beides.
Probiert's aus.
Ja, so, dann kommen wir jetzt aber noch zu den Terminen.
Ding, 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 ding. Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Der Happy Shooting Terminkalender, wo immer tolle Fototermine drin sind, ganz viele Ausstellungen und so, den findet ihr auf happyshooting.de/Kalender. Und wenn ihr da auf die Website geht, dann könnt ihr auf den Tag, auf das Wochenende klicken, wo ihr gerade mal Zeit für einen Termin habt. Und dann werden euch die entsprechenden Termine hier im Kalender angezeigt mit Links zur entsprechenden Webseite. Und solltet ihr Termine für uns haben, dann haut sie hier und mit dem grünen Knopf in den Kalender rein. Und dann bringen wir es hier in der nächsten Sendung. Diesmal gab es genau einen Termin, den hat uns der Jürgen geschickt.
Hallo Community. Heute aus der Serie Fotoausstellung der Woche für Hörer, diesmal aus Ulm. Beglückende Begegnungen. Porträts von Künstlerinnen und Künstlern und Fotografien von Angelika Platin. Vom 26. Januar bis 4. Mai 2025 im Stadthaus in Ulm, direkt am Münsterplatz 50. Das Werk von Angelika Platin umfasst hunderte Porträts von Künstlerinnen und Künstlern. Unter anderem Fotos von Georg Baselitz, Josef Beuys, Christo und Jean-Claude, Hanne Daboven. Aber jetzt werden die Namen etwas wilder. Auch Fotos von Walter de Maria, Blinky Palermo, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Günther Uecker und ein gewisser Andy Warhol. Ab 1997 fotografiert sie Marina Abramović, John Armida, Christian Boltanski, Jeff Koons, Neo Rauch und Julian Rosefeld. Seit den 1990ern fotografiert die Fotografin fokussiert speziell Künstlerinnen. Für Insider, eines ist sicher, es fehlt ein Porträt der Fotografin Moni Nahlinse. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting in Ulm.
Ja, cool.
Ja, Ausstellung, Fotografien von Angelika Platen bis zum 4. Mai läuft die noch. Aber ja,
genug
geht
Zeit.
Mal nach Ulm ins Stadthaus.
In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Soll es ja auch sehr schön sein, hörte ich. Geil. Also diese Aufnahmen immer, ich bin ja begeistert. Also das ist ja...
Ja, Außenreporter
also,
Jürgen.
Sorry, mach das. Also solange du Spaß daran hast, mach das bitte gerne weiter. Weil ich finde das cool, weil das ist ja nicht nur einfach ein Aufzählen von da ist jetzt irgendwas, sondern das ist ja schon... Das ist
redaktionelle Arbeit, was der da macht.
Das wäre ja quasi schon eine eigene Kolumne so in so einer Zeitschrift. Das ist ja schon eine Besprechung der Ausstellung. Klasse. Also irgendwann klappt das mal, dann treffen wir uns mal bei einer Ausstellung.
Solltet ihr Termine haben, wie gesagt, auf happyshooting.de/Kalender oder solltet ihr auch irgendeinen Audiokommentar oder sowas schicken wollen zu irgendwas aus dieser Sendung oder vielleicht sonst was Interessantem, dann an happyshooting.de/hi. Dann sind wir fast am Ende. Kurzer Hinweis, nächste Woche verschiebt sich die Sendung um einen Tag, das wissen wir zufällig jetzt schon, und zwar sind Moni und ich da unterwegs. Also nicht am 4. die Live-Sendung, sondern am 5. Januar, am 5. Februar macht es euch schon mal in den Kalender, der Konserventermin dann im Podcast-Programm.
Wie
der
immer
sollte eigentlich wie immer dann donnerstags kommen. Genau. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil Boris, du hast auch noch ein Space-Thema
gebracht. Einen haben wir noch. Der Wilhelm hatte mir nämlich einen Link geschickt, beziehungsweise uns, und zwar die Andromeda-Galaxie. Das ist ja unsere Nachbargalaxie, die sich mit einem ganz ordentlichen Tempo auf uns zubewegt und schon in wenigen Millionen oder Milliarden Jahren sich mit unserer Galaxie dann vereinen wird.
Also, nee, die wird durch uns durchfliegen.
Die pendelt dann wieder zurück. Also könnt ihr euch, es gibt Animationen davon, wie das wahrscheinlich aussehen könnte. Also es ist nicht so, dass es da einen großen Bang oder sowas gibt, sondern wenn Galaxien miteinander verschmelzen, das ist eigentlich eher so ein Tanz, so ein orchestrierter Großtanz. Das wird ganz, ganz spannend. Also wir werden berichten, wenn es soweit ist, selbstverständlich. Aber bis es soweit ist, schaut euch mal diese Bilder an, denn Hubble hat nach 10 Jahren ein Panorama fertiggestellt. Also hat quasi in sehr hoher Auflösung die Andromeda-Galaxie in Einzelbildern fotografiert. Das Ganze wurde zusammengestitcht. Wir reden hier von einer Aufnahme, die im Original 2,5 Milliarden Pixel hat und 200 Millionen Sterne zeigt. Das heißt, die Astronominnen und Astronomen haben hier nicht nur ein gigantisches Panorama unserer Nachbargalaxie, sondern tatsächlich auch eine Sternkarte eben dieser. Das ist wohl tatsächlich was sehr, sehr Einmaliges bisher und das ist was sehr, sehr Großartiges. Und es gibt auch eine Webseite, die habe ich ja auch noch verlinkt. Da kann man sich die Aufnahmen in verschiedenen Auflösungen herunterladen, wobei auch 1/4 Auflösung hier mein Browser schon ganz schön ans Limit gebracht hat und meine Leitung auch. Und es gibt auch noch eine reduzierte Auflösung, die ist dann größer als die Viertelauflösung. Die volle Auflösung gibt es nicht zum Download. Ich habe noch keinen Viewer im Web gefunden. Es gibt ja da so Viewer, die das so scheibchenweise zerlegen, wo man dann ranzoomen kann. Ich habe noch keinen gefunden. Solltet ihr da was haben, tragt das bitte gerne nach.
Andi sagt, die Datei, die große, soll 51 GB groß sein.
Ja. Mhm. Irre. Mhm. Ja, ja.
Ja, Andromeda ist übrigens im Himmel relativ groß. Ne?
Tatsächlich.
Die sieht man bloß nicht, weil sie so düster ist.
Mehrere
aber die ist 6-mal so groß wie der Vollmond, also vom Durchmesser her.
Ja.
Nur gut. Damit
faszinierend.
Damit sind wir jetzt aber am Ende.
Da wünschen wir euch viel Spaß beim Stöbern in der Nachbargalaxie. Und nächste Woche sind wir wieder da.
Am Mittwoch. Bis dann.
3, 2, 1.
Happy Shooting.